Wie ihr sicherlich wisst, versucht man seit einigen Jahrzehnten so als Maßnahme des Naturschutzes, bedrohte Tierarten durch Auswilderung wieder hineinzubringen in ihre ursprünglichen Lebensräume. Der Erfolg solcher Auswilderungsprogramme ist allerdings sehr unterschiedlich. Während es bei manchen Tieren, also zum Beispiel beim Wisent, beim Luchs oder auch beim Uhu, sehr erfolgreich war, sieht das bei anderen Tierarten deutlich schwieriger aus. Ganz besonders herausfordernd ist es offensichtlich, große Raubkatzen wie zum Beispiel Löwen erfolgreich wieder an ein Leben in der freien Natur zu gewöhnen. In einem Löwenrehabilitationszentrum, ja, sowas gibt es, das gibt's in den Niederlanden, da hat man sogar einen einzigartigen Jagdsimulator entwickelt. Ich habe mir damals so ein kurzes Video angesehen im Internet, der die Instinkte der Tiere wieder wecken soll. Da hängt so ein Stück Fleisch an so einem Seil. Und dieses Seil, das kann dann eben durch eine Fernbedienung, also durch so einen Joystick, bedient werden und bewegt werden. Und es wird dann bis zu 50 Kilometer pro Stunde schnell und fliegt dann da durch die Halle. Und der Löwe soll eben hinterherrennen, er soll seine Beute, er soll seine Nahrung fangen. Das Tier soll lernen, sich sein Futter wie in der freien Natur wieder zu erjagen. Ist das nicht interessant, dass das so schwierig ist, den Löwen das, wozu sie ja eigentlich geboren sind, wofür sie ja eigentlich geschaffen sind, ich meine ihr ganzer Körper, wie der so konstruiert ist, der ist doch darauf ausgelegt zu jagen. Ihr Körperbau, ihr Gebiss, ihre Geschwindigkeit, vieles, vieles mehr, es ist darauf ausgelegt zu jagen und trotzdem ist es so schwierig, das diesen Tieren wieder beizubringen. Das ist doch interessant. Warum können sie nicht einfach leben, wofür sie gemacht sind? Doch tatsächlich ist es bei uns gläubigen Menschen, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir ihn kennen und wenn er unser Herr ist, da ist es doch oft auch ganz ähnlich. Da hat Gott etwas Radikales an uns gewirkt. Er hat ja an uns bereits gehandelt. Er hat etwas mit uns getan. Wir sind nicht länger fleischlich gesinnt. Wir sind nicht länger weltlich ausgerichtet, sondern Gott hat, und da knüpfe ich an die Predigt vom vergangenen Sonntag, Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, hat ihn in unser Herz gegeben und wir sind von diesem Heiligen Geist bestimmt. Wir sind geistlich gesinnt, so drückt Paulus das aus. Wir erinnern uns. Das habe ich versucht zu betonen am vergangenen Sonntag und ich hoffe, wir erinnern uns, das Neue, das ist schon da. Der radikale Wechsel, der ist schon geschehen. Der Heilige Geist, er lebt ja bereits in dir. Er lebt bereits in euch, wenn ihr zu Jesus Christus zugehört. Da müsste es doch eigentlich ein leichtes sein, jetzt auch so zu leben. Da müsste es doch gar kein Problem sein, jetzt auch geistlich gesinnt zu leben in dieser Welt. Für Gott, zu seiner Ehre, als Licht in unserer Umwelt zu leben. Müsste doch eigentlich ein leichtes sein, oder? Das Thema lautet für heute, leb, was du bist. Leb, was du bist, so habe ich das überschrieben. Denn tatsächlich, und das wissen wir natürlich, denn tatsächlich ist das manchmal gar nicht so einfach. Das ist ganz wie bei den Löwen. Das auszuleben, was Gott in uns hineingelegt hat. Wie sich die Löwen zu sehr daran gewöhnt haben, ihr Futter vom Tierpfleger einfach zu erhalten, so haben wir uns zu sehr daran gewöhnt, mit einer fleischlich-irdisch-weltlichen Gesinnung zu leben. Und so warnt uns Paulus vor dem Rückfall. Er erinnert uns, du bist befreit. Und er malt uns nochmals unsere neue Identität so ganz plastisch vor Augen. Er macht uns deutlich, du bist mein Kind, du bist von mir angenommen. Ich lese uns den Predigttext jetzt aus Römer 8, ab Vers 12. Wir lesen dort, so sind wir nun, liebe Brüder, wir könnten auch mit gleichem Recht übersetzen, so sind wir nun, liebe Geschwister, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Du bist befreit. Das ist der erste Gedanke, den wir hier sehen, den Paulus uns rüberbringen will, und er warnt uns vor dem Rückfall. Ich habe von einem bizarren Fall in der Zeitung gelesen, also in einer Internetzeitung gelesen. Es wurde von einer Frau berichtet, die eines Tages aus dem Gefängnis entlassen worden war. Doch mit ihrem neuen Leben außerhalb der Mauern, in der Freiheit, kam sie nicht zurecht. Und das merkte sie sehr schnell. Und so beging sie nur 3 Tage nach ihrer Entlassung eine Tat. Wieder eine Tat, die sie, so hoffte sie, wieder ins Gefängnis zurückbringen würde. Sie attackierte also mit Pfefferspray eine andere Frau, um dieser das Handy abzunehmen. Sie wurde schnell gefasst und es kam zum Prozess. Jedoch kam vor Gericht dann heraus, dass sie sich zu gerne hatte festnehmen lassen, um wieder zurück ins Gefängnis zu kommen. Das Landgericht, vor dem dieser Prozess stattfand, wollte ihr diesen Wunsch durchaus auch erfüllen und verurteilte sie wegen schweren Raubes. Doch so einfach ist das nicht, entschied der Bundesgerichtshof in der Revision. Raub setze nun mal voraus, dass die Täterin in Zueignungsabsicht handelte. Wenn die Angeklagte das Handy aber eigentlich gar nicht für sich haben wollte, sondern die Tat nur beging, um wieder ins Gefängnis zurückkehren zu können, dann fehlt es genau an dieser notwendigen Zueignungsabsicht. Also, juristisch total einleuchtend, kein Raub, keine Verurteilung, keine Rückkehr ins Gefängnis. Nun, Gefängnisseelsorger, die erzählen, dass es das gar nicht so selten gibt, dass Gefangene sich Sorgen machen vor ihrer Entlassung. Gerade wenn sie schon sehr lange im Gefängnis leben. Dass sie Befürchtungen haben, mit dem Leben in Freiheit nicht klarzukommen. Ja, dass es für sie sogar wie eine Bedrohung erscheint, das gewohnte Gefängnis eines Tages verlassen zu müssen. In unserem Predigttext hier, da taucht in diesen ersten 2 Versen 3-mal das Wörtchen Leben auf. Na, so sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, das 2. Mal, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. 3-mal leben. Paulus möchte uns eins verdeutlichen. Die Wahrheit von Vers 9 bis 11, was davor stand, der Abschnitt vom letzten Sonntag. Zur Erinnerung, ne, da gibt es diesen neuen Antrieb. Der Heilige Geist, der ist uns gegeben, er ist uns geschenkt, er ist wie so eine neue Software auf unser Herz gespielt und auf unser Leben gespielt. Das bedeutet, das Neue ist schon da, der radikale Wandel ist geschehen, der Heilige Geist lebt bereits in euch. Und diese Wahrheit, die muss Auswirkungen haben auf das Leben. Diese Tatsache, sie muss sich darin zeigen, wie wir unser alltägliches Leben führen, wie wir das beschreiten, wie wir handeln. Diese Realität, die schon da ist, sie darf nicht einfach folgenlos bleiben. Gott geht es tatsächlich hier um unser Leben. Leben, lebt, leben. Gott geht es um unser alltägliches Leben. Paulus warnt also die Römer und er spricht ja damit auch uns an, die wir heute leben. Er warnt uns vor diesem Rückfall zurück in das alte Leben. In dieses alte Leben nach dem Fleisch, in das alte Leben gemäß unserem eigenen natürlichen Antrieb. Er macht also deutlich, es gibt diese Gefahr, eine reale Gefahr, als Christ abzurutschen in die Passivität. In die Passivität. Dass sich die neue geistliche Wirklichkeit, die da ist, das, was Gott in dir getan hat, durch die Gabe des Heiligen Geistes, dass sich das gar nicht auswirkt. Ja, dass man gewissermaßen wie ein in Freiheit entlassener Gefangener diese Freiheit gar nicht nutzt, sondern in die alte Gefangenschaft und in diese gewohnten Bindungen zurückkehrt. Oder dass man vielleicht ähnlich wie einem in Gefangenschaft aufgewachsenen Raubtier es einfach so schwer fällt, das zu leben, wofür man eigentlich gemacht ist. Weil die alten fleischlichen Prägungen so massiv sind. Und dass diese Gefahr jetzt gar nicht so klein ist, das ist nicht nur eine theoretische Gefahr, dass man hier wirklich aufpassen muss, das unterstreicht Paulus, indem er in Vers 12 die Römer nochmal explizit anspricht. Ne, ihr seht das hier, er schreibt, so sind nun wir, liebe Brüder, liebe Geschwister, also er sagt quasi, hallo, ihr Römer, hört nochmal hin. Merkt nochmal auf, ihr, die ihr vielleicht gerade ein bisschen eingenickt seid, hört jetzt nochmal hin. Deswegen spricht er sie an, er unterstreicht die Dringlichkeit seiner Warnung, so sind nun wir nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Versteht das doch. Versteht das doch. Ihr seid dem Fleisch, ihr seid eurer alten, eurer irdisch-weltlichen Gesinnung, eurem natürlichen Antrieb. Ihr seid dem allen nicht mehr zum Dienst verpflichtet. Da gibt es keine Verpflichtung mehr. Da seid ihr frei von. Und stattdessen seid ihr gerufen, euch sogar gegen das Fleisch zur Wehr zu setzen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben, Vers 13. Also auf geht's in den Kampf. Los geht's gegen das Fleisch. Paulus macht uns deutlich, es ist hier unsere Verpflichtung, nicht nur eine Möglichkeit. Es ist die Verpflichtung, die Kraft des Heiligen Geistes zu nehmen, sie zu gebrauchen, sie in Anspruch zu nehmen, um diese Taten des Fleisches zu bekämpfen. Und ja, der Leib der Sünde, das ist bereits vernichtet. Das ist ja das, was Gott bereits getan hat. Deswegen lesen wir ja in Römer 6, Vers 6, zwei Kapitel zuvor, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Das ist schon geschehen. Das ist, was Gott getan hat an uns. Das ist, was er gewirkt hat. Wir sind durch Jesu Tod und unser Vertrauen auf sein stellvertretendes Sterben nicht länger unter die Sünde versklavt. Wir sind dem Fleisch nicht mehr schuldig, dass wir ihm Folge leisten. Wir sind frei davon. Das heißt aber nicht, dass es nicht nötig wäre, gegen das Fleisch zu kämpfen und die Sünde zu töten. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade weil wir als Gläubige ein für alle Mal der Sünde gestorben und diesem Fleisch nicht länger verpflichtet sind, gerade darum ist es nötig und gerade darum ist es auch möglich, dagegen anzukämpfen. Wir hatten als Familie mal eine Wohnung gehabt. Das war unsere vorletzte Wohnung in Borken, wo wir bis vor, ich glaube, 7 Jahren wohnten. Und wir hatten bei dieser Wohnung, also dazu gehörte ein ziemlich großer Garten. Also der war wirklich sehr, sehr groß. Erdgeschosswohnung, eben der ganze Garten, der vor diesem Haus lag, der war uns zugeteilt. Das war auch sehr schön. Es gab aber dort am Ende des Gartens, da gab es so einen Streifen, von der Breite vielleicht so 2 bis 3 Meter, also gar nicht so wenig, und dann eben über die ganze, also 2 bis 3 Meter Tiefe, sagen wir mal, und dann über die ganze Breite des Grundstücks. Also schon einige Quadratmeter. Und als wir einzogen in diese Wohnung, da war dieser Streifen völlig zugewuchert. Jede Menge Unkraut. Aber nicht nur das, sondern da gab es auch wirklich so richtig große Triebe, ne? So 2-3 Meter lang mit Dornen, alles durcheinander, alles irgendwie so grün-braun, konnte man gar nicht richtig durchblicken, stark verwildert eben. Ich habe dann da immer Stunden zugebracht, immer wieder, das Zeug mal zu entfernen und auszugraben. Ne? Das reicht ja nicht, das irgendwie abzuschneiden. Auch versucht es auszugraben. Aber ganz ehrlich, ich hatte ziemlich wenig Erfolg bei dieser Sache. Es sah erstmal ganz gut aus, aber ein paar Wochen später, mal ein paar Wochen vielleicht mal nichts getan, und es gibt ja auch noch andere Dinge, die man so machen möchte im Leben, dann wucherte es schon wieder da. Und dann vielleicht nochmal 2 Wochen gewartet, dann war das schon wieder 1 Meter hochgewachsen. Wahnsinn. Rückblickend denke ich so, man wird ja auch schlauer so mit den Jahren, jedenfalls ein bisschen vielleicht. Wir hätten das damals irgendwie noch systematischer und gründlicher angehen müssen und entfernen müssen. Vielleicht hätten wir auch irgendwie ein bisschen technische Hilfe gebraucht, irgendwie bessere Hilfsmittel, damit wir wirklich alle Wurzeln aus diesem Erdreich herausholen können. Und vor allen Dingen glaube ich, wir hätten dann auch gleich wieder dort etwas anderes anpflanzen müssen. Dann hätte vielleicht die Chance bestanden, gegen dieses Gewucher zu gewinnen. Als Gott uns durch Christus aus der Versklavung an das Fleisch befreit hat, da hat er im Grunde das getan, was wir damals bei unserem Garten versäumt haben. Denn der Garten unseres Herzens, wenn wir das mal so als Bild nehmen, der Garten unseres Herzens ist bereits von den Wurzeln und den Samen dieses ganzen Unkrauts befreit. Gott hat das getan. Gott hat uns den Geist gegeben, dass wir geistlich gesinnt sind, und er hat so eine gute Saat ausgestreut in unserem Herzen. Und wenn es dann passiert, dass nochmal hier und dort etwas Unkraut aufwuchert, dort eine Brennnessel, da drüben vielleicht etwas Giersch, was weiß ich, dann ist es unsere Verantwortung, das jetzt nicht weiter wuchern zu lassen, sondern rauszuziehen. Rauszuziehen. Das ist nötig, damit wir das Ziel erreichen. Die Warnung ist ja schon ernst hier. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Das, und das ist aber auch dann wiederum die gute Nachricht hier, ist aber auch möglich. Denn wir sind durch Christus befreit aus dieser Versklavung an das Fleisch. Das Unkraut, das ist nicht länger tief verwurzelt. Das ist nicht länger tief verzweigt. Wir können es einfach herausziehen. Und darum geht's dann auch. Und darum geht es dann auch ganz praktisch. Natürlich nicht darum, durch eigene Anstrengungen und Bemühungen uns selbst zu bessern. Wir wollen nicht abrutschen in so einen Moralismus und in so eine Gesetzlichkeit. Das wäre ein Irrweg. Wir wollen auf der anderen Seite uns aber auch davor hüten, in so eine gleichgültige Laissez-faire-Haltung hineinzugleiten, die Gottes Ehre beschmutzt. Es geht schlicht darum, dass wir das ausleben, was Gott in uns hineingelegt hat. Leb, was du bist, ist ja das Motto. Leb, was du bist. Du bist befreit von dem Fleisch. Und kämpfe dann darum, dass das Gute, was Gott in dich hineingelegt hat, die gute Saat, diese geistliche Gesinnung, dass sie voll und ganz, ja, wirklich aufblüht, dass sie zur Geltung kommt. Ganz wie Paulus das einmal an einer anderen Stelle beschreibt. Im Epheserbrief heißt es, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn du also auf dein Leben schaust oder dich beobachtest so in deinem alltäglichen Verhalten, und dann entdeckst du da vielleicht Unehrlichkeit in manchen Gesprächen. Vielleicht missgünstige Worte, die immer wieder über deine Lippen kommen. Vielleicht auch ungerechten Zorn manchen Menschen gegenüber. Neid, Arroganz, Streitsucht, Lästereien möglicherweise oder irgendetwas anderes. Dann leg es ab. Reiß es raus. Hör auf damit. Lass das sein. Denk daran, du bist dem Fleisch nichts mehr schuldig. Du bist dieser fleischlichen Haltung nicht länger verpflichtet. Das Unkraut deines Lebens, das ist gar nicht mehr tief verwurzelt. Christus hat dich erneuert. Gott hat doch eine gute Saat in dein Herz gepflanzt. Und diesen ganzen Mist, den kannst du leicht herausziehen. Und ablegen. Leb, was du bist. Vergiss es nicht. Du bist befreit. Und dann geht es auf in den Kampf. Leg ab. Reiß raus. Leg es weg, was da nicht länger hingehört. Das Zweite. Du bist angenommen. Paulus, der wusste, wie man mit Menschen umgeht und so folgt nach dieser Warnung, nach dieser eindringlichen Warnung, nach diesem Wachrütteln, das wir auch manchmal brauchen, da folgt jetzt der wohltuende Zuspruch. Der wohltuende Zuspruch. Und der Apostel knüpft hier an in Vers 14 bis 17 an die Verse 9 bis 11 wieder. Wir erinnern uns, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Und er stellt jetzt nochmals unser neues Sein, unsere Identität, das, was uns wirklich ausmacht, das stellt er in den Mittelpunkt und er malt es uns wirklich vor Augen. Begreif doch, wer du bist. Denk doch dran, wer ihr seid. Und wir lesen dann, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Leb, was du bist. Leb das doch aus, dass du ein Kind Gottes bist. Du bist doch angenommen. Gott hat dich doch bedingungslos als sein Kind zu sich genommen. Er hat dir doch seinen Heiligen Geist gegeben. Leb aus dieser vertrauensvollen Beziehung zu ihm, deinem Vater. Und Paulus führt das dann doppelt aus, sozusagen mit zwei Argumenten, die uns das bestätigen, dass das stimmt. Ja, wir sind doch Kinder Gottes. Wir gehören doch zu ihm. Er hat uns doch bedingungslos angenommen. Und das erste Argument, die erste Weise, auf die er das ausführt, das ist Vers 15. Wir haben diesen Vers schon gehört zum Beginn des Gottesdienstes von Miriam. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Dass Gott uns tatsächlich zu seinen Kindern gemacht hat, das sehen wir darin, dass wir einen kindlichen Geist von ihm empfangen haben. Und dass wir zu Gott kommen können mit dieser ganz vertrauensvollen Anrede. Aber, lieber Vater. Aber, das heißt so viel, es hat sich herumgesprochen, glaube ich, und das ist gut so, es heißt so viel wie Papa. Das ist eine ganz besondere Nähe, die hier zum Ausdruck kommt. Und das war übrigens die Anrede, die auch Jesus für Gott gebrauchte. Wenn wir also zu Gott beten, dann reden wir ihn nicht nur an mit Herr Gott oder Allmächtiger oder so. Es ist natürlich nichts falsch an so einer Anrede, aber dass wir den ewigen Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, dass wir zu ihm sagen dürfen, Abba, Vater, Papa, das ist schon etwas ganz Besonderes. Paulus, er will unser Bewusstsein für Gott als unseren Vater stärken. Paulus, er will unsere emotionale Bindung zu Gott, unserem Vater, fördern. Denn Glaube beruht nicht nur auf Fakten. Glaube gründet auch auf Emotionen und Empfindungen. Ich meine, spürst du das nicht auch? Diese Freude im Lobpreis? Ich hoffe, dass du das spürst und dass du das kennst. Dann, wenn wir in die Anbetung gehen und wenn wir Gott mit unserem Gesang ehren, wenn wir ihn damit loben, wenn wir so wegsehen von uns und unseren Problemen und uns einfach mal ausrichten auf ihn und auf seine Größe und auf seine Herrlichkeit, dass wir ihn preisen als den großen und machtvollen Gott, als den treuen Begleiter, dass dann in uns aufsteigt, ja, so eine tiefe, von Herzen kommende Freude. Ich hoffe, du kennst das. Oder wenn du ins Gebet gehst und Gott so deine ganzen Nöte ausschüttest, wenn du ihm all das nennst, was dir ja schwer zu schaffen macht, was dich belastet, was dich beschwert, die Dinge, für die du keinen Ausweg weißt, die Situationen, die dir hoffnungslos erscheinen, die dich vielleicht verzweifeln lassen. Kennst du das dann nicht auch? Dass dann in dir, nachdem du Gott das alles so gebracht und hingelegt hast, ohne falsche Scham, ganz offen und ehrlich, dass dann in dir ein tiefer Friede entsteht und die du dich trotz allem von Gott so geborgen weißt? Paulus betont das hier. Unsere persönliche, unsere vertraute Beziehung zu Gott. Deine persönliche, vertraute Beziehung zu Gott. Dass du als einzelner Mensch direkt, persönlich mit Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, mit deinem Vater, deinem himmlischen Papa, dass ihr eine enge Beziehung habt. Dass ihr kommunizieren könnt, dass ihr verbunden seid. Das hebt er hier hervor. Denn Glaube ergründet eben auch auf Emotionen und Empfindungen. Dass du das tief in dir weißt, dass du das empfindest und spürst, dieser Gott ist mein Vater. Dieser Gott liebt mich. Dieser Gott ist an meiner Seite. Dieser Gott ist für mich. Diesem Gott vertraue ich. Und dann noch von der anderen Seite, auf eine andere Art und Weise, das Zweite, wie Paulus hier es hervorhebt, dass wir Gottes Kinder sind, wie er unsere Kindschaft bestätigt. Also er sieht unsere Kindschaft dadurch bestätigt, dass wir auch ein Erbrecht haben. Paulus schreibt es hier in Vers 17, wir können es hier oben noch lesen. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Gottes Wort sagt uns das immer wieder zu. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn er dein Herr ist und du an ihn glaubst, mit ihm lebst, dann bist du auch ein Erbe. Dann bist du auch ein Erbe. Das ist ganz egal, ob du in die Apostelgeschichte schaust oder in den Galaterbrief oder in den Jakobusbrief, in den Epheserbrief, in den ersten Petrusbrief, in den Hebräerbrief oder Offenbarung. Ich habe mal recherchiert und ich habe festgestellt, an mindestens 12 Stellen im Neuen Testament wird uns das gesagt, dass wir Erben sind oder ein Erbe erwarten. Und zwar verbreitet über das ganze Neue Testament. Wenn wir aber Erben sind, dann stimmt es wirklich. Dann sind wir Gottes Kinder. Dann sind wir von ihm angenommen. Denn der Wildfremde, der Feind, der Unbekannte, der erbt nicht. Ich habe heute mal wieder was mitgebracht. Ich habe mal das hier mitgebracht. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Was ist das? Genau, eine Geburtsurkunde. Sogar meine Geburtsurkunde. Habe ich mal rausgekramt. Auf diesem amtlichen Dokument, immerhin schon einige Jahre alt, da steht schwarz auf weiß geschrieben, es ist wirklich schwarz auf weiß, so war das damals noch, da steht schwarz auf weiß geschrieben, wer ich bin, was meine Identität ist. Es steht hier schwarz auf weiß mein Name, mein Geburtsdatum, mein Geburtsort und natürlich auch der Name meiner Eltern. Und selbst wenn ich irgendwann einmal meinen Namen vergesse, vielleicht werde ich ja mal ein bisschen durcheinander, wer weiß. Oder wenn ich mich irgendwann einmal vielleicht dieser Familie nicht mehr zugehörig fühlen sollte, keine Ahnung. Dieses Dokument sagt es klipp und klar aus, wer ich bin. Wer ich bin und wer ich bleibe. Wolfram Wobig, geboren am 20.12.85 in Hamburg, Sohn von Arnfried und Alfonsa Wobig. Das ist meine Identität. Egal, was in meinem Kopf oder in meinem Herz vor sich gehen mag. Ob ich vielleicht verwirrt oder vergesslich bin oder werde. Wenn du in die Bibel schaust, dann liest du dort, schwarz auf weiß, wie in einem amtlichen Dokument von Gott selbst beglaubigt, dass dich, wenn du auf Christus vertraust, ein Erbe erwartet. Du liest dort, dass du ein Erbe bist und damit auch ein Kind Gottes, angenommen vom Schöpfer selbst. Du magst entmutigt sein in deinem Glauben, dich mögen Sorgen plagen oder Gott erscheint dir vielleicht fern. Doch an deiner rechtlichen Verbindung zu Gott ändert das nichts. Durch Jesus Christus bist und bleibst du ein Erbe und damit ein Kind Gottes. Wir kommen zum Schluss und ich will es kurz nochmal zusammenfassen. Wir haben diese zwei Verse noch einmal. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Darauf haben wir gerade geschaut. Paulus' Anliegen ist es wirklich, diese Realität uns noch einmal ganz klar mitzugeben, uns daran zu erinnern. Begreift das doch, wer ihr seid. Begreift es doch, wer du bist. Du bist angenommen von deinem Schöpfer. Du bist sein Kind. Du bist ein Gotteskind. Also leb doch, was du bist. Leb es doch aus, dass der Heilige Geist in dir ist und dass er dich führt. Du bist doch angenommen. Du darfst leben aus dieser vertrauensvollen Beziehung zu Gott her. Und dann das Zweite. So sind wir nun, liebe Geschwister, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Auch das ist wichtig. Du bist dem Fleisch nichts mehr schuldig. Das Unkraut deines Lebens, das ist nicht mehr tief verwurzelt. Du kannst es fortan leicht herausziehen. Leicht herausziehen. Christus hat dich erneuert. Gott hat eine gute Saat auf den Acker deines Herzens gesät. Vergiss das nicht. Du bist befreit. Du kannst die Taten des Fleisches töten. Du kannst ablegen, rausreißen und entfernen. Darum, leb, was du bist. Leb, was Gott in dir gewirkt hat. Denn erfüllt vom Heiligen Geist, in dieser geistlichen Gesinnung, ist das möglich. Amen.